So, Herr Thor, darf ich Sie hier vorne zum Mikrofon bitten?
Du darfst mich zum... So.
Darf ich dich einrichten?
Du darfst mich zum Mikrofon, das denke ich, kann ich selber. So, ich muss ja auch meinen Text sehen, ne? Ich muss mit Entsetzen feststellen, meine Arme sind zu kurz.
Ich könnte dir ein Stückchen von meinen geben.
Ja.
Ja, Herr Thor, was machen Sie denn eigentlich so?
Also, ja, ich versuche mich mal vorzustellen. Ja, mein Name ist Thor, Uwe Thor, ja, mit der Lizenz zum Quatschen. Ja, eigentlich bin ich Radiomoderator so als Hobby, ja, hier beim Happy Fan Radio aus Delitzsch.
Wie funktioniert das mit dem Happy Fan Radio?
Naja, wie soll das funktionieren? Wir machen den ganzen Tag Musik, die man sich anhören kann, und gelegentlich sind wir dann auch mal zu einem Lesernachmittag, den wir aufzeichnen, um dann anschließend als Sendung, ja, Pfeil zu bieten, ja, um das mal so zu sagen.
Ach, das ist ja schön. Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert, ja.
Und das tun sich auch Leute anhören? Im Radio?
Ja, ich will ja jetzt nicht verraten, dass ich gleichzeitig Administrator bin und das sehe. Ja, also ja, es gibt gelegentlich den einen oder anderen.
Schön. Ja, und da kann man jetzt praktisch das, was Sie jetzt hier vorlesen, dann auch dort sich downloaden, sozusagen.
Naja, mit einer gewissen Zeitverzögerung schon, weil es muss ja nachgearbeitet werden und so, aber ja, irgendwann im Laufe der kommenden Woche, Ende der Woche, Anfang nächste Woche, ja.
Schön, schön. Ja, Herr Thor, was lesen Sie uns denn heute vor?
Ja, nichts Eigenes Verfasstes, nichts Fremdverfasstes, wobei, ja, fremdverfasst schon in dem Sinne, allerdings ohne Autor, der ist nicht zu ermitteln gewesen. War das jetzt grammatikalisch?
Autor unbekannt,
ja. Und zwar die Geschichte vom Rotkäppchen und dem Wolf, ja, ist sicherlich jedem bekannt. Allerdings, wie im Computerzeitalter eben üblich, gibt es jetzt natürlich auch eine Version für Internetnutzer, beziehungsweise in diesem Falle für behördliches Deutsch. Rotkäppchen. Im Kinderfall unserer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte, noch unbeschulte Minderjährige aktenkundig, welche durch ihre unübliche Kopfbekleidung gewohnheitsrechtlich Rotkäppchen genannt zu werden pflegte. Die Mutter besagter R. wurde seitens ihrer Mutter ein Schreiben zuständig gemacht, in welchem dieselbe Mitteilung ihrer Krankheit und Pflegebedürftigkeit machte, die Großmutter eine Sendung von Nahrungs- und Genussmitteln zu Genesungszwecken zuzustellen. Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter über das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Kreisebene belehrt. Dieselbe machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift straffällig und begegnete beim Übertreten des amtlichen Blumenpflückverbotes einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz. Dieser verlangte in gesetzeswidriger Amtsanmaßung Einsicht in das zu Transportzwecken von Konsumgütern dienende Korbbehältnis und traf in Tötungsabsicht die Feststellung, dass die R. zu ihrer verschwägerten und Verwandten im Baumbestand angemieteten Großmutter eilend war. Da Wolfseits Verknappung auf dem Ernährungssektor vorherrschend war, fasste er den Entschluss, bei der Großmutter der R. unter Vorlage falscher Papiere vorsprachig zu werden. Weil dieselbe wegen Augenleidens krankgeschrieben war, gelang dem in Fressvorbereitung befindlichen Untier die diesfallsige Täuschungsabsicht, worauf es unter Verschlingung der Bettlägerigen einen strafbaren Mundraub zur Durchführung brachte. Ferner täuschte das Tier bei der später eintreffenden R. seine Identität mit der Großmutter vor, stellte ersterer nach und in der Folge durch Zweitverschlingung der R. seinen Tötungsvorsatz unter Beweis. Der sich auf einem Dienstgang befindliche und im Forstwesen zuständige Waldbeamte B. vernahm Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des Tiermaules fest. Er reichte bei seiner vorgesetzten Dienststelle ein Tötungsgesuch ein, das dortseits zuschlägig beschieden und pro Schuss bezuschusst wurde. Nach Beschaffung einer Pulverschießvorrichtung zu Jagdzwecken gab er in wahrgenommener Einflussnahme auf das Raubwesen einen Schuss ab. Dieser wurde in Fortführung der Raubtiervernichtungsaktion auf Kreisebene nach Empfangnahme des Geschosses ablebig. Die gespreizte Beinhaltung des Totgutes weckte in dem Schussgeber die Vermutung, dass der Leichnam Menschenmaterial beinhalte. Zwecks diesbezüglicher Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme eines Messers den Kadaver zur Todvermarktung und stieß hierbei auf die noch lebhafte R nebst beigehefteter Großmutter. Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich beider Personen ein gesteigertes, amtlich nicht zulässiges Lebensgefühl, dem sie durch groben Unfug, öffentliches Ärgernis erregenden Lärm und Nichtbeachtung anderer Polizeiverordnungen Ausdruck verliehen, was ihre Haftpflichtgemachung zur Folge hatte. Der Vorfall wurde von den kulturschaffenden Gebrüdern Grimm zu Protokoll genommen und stark bekinderten Familien in Märchenform zuständig gemacht. Ja, und wenn die Beteiligten nicht durch Hinschied abgegangen und in Fortfall gekommen sind, sind dieselben derzeitig noch lebhaft. Also, Amtsdeutsch, ja, ist wirklich sehr schwierig. Also.
Ja, vielen Dank.
Bitteschön.
Für die Geschichte der R.
Ja.
Darf Zettel, ich dich bitten?
Genau.
Zettel. Ja, Herr Socher, was haben Sie uns mitgebracht?
Da wir gerade bei Märchen waren, ich möchte heute mal mein neues Projekt vorstellen, was ich in Arbeit habe. Da ich mit meinen Jugendbüchern viele Lesungen mache, in dritten, vierten Klassen, fragen mich die Lehrer immer, ob ich nicht was für die erste und zweite Klasse hätte. Ich habe mir Gedanken gemacht und es sind rausgekommen eigentlich sieben Märchen, neue Märchen. Das Ganze soll sich nennen der Märchenbaum, so soll es dann mal aussehen.
Schön, ja, das war klar. Wer hat das Bild gemalt?
Ich.
Also sozusagen alles in Handarbeit,
oder? Alles Handarbeit. Das ist also, wie gesagt, der Märchenbaum. Aus einem Märchen möchte ich mal einen kurzen Ausschnitt bringen. Als Vorwort für dieses Buch soll sein der Märchenbaum. Wenn du an Märchen, Mythen und Sagen glaubst, dich daran erfreuen kannst, dann wirst du ihn begegnen, dem Märchenbaum. Es ist eine uralte Eiche mit einer weit verzweigten Krone. Legst du dich in ihren Schatten, schließt die Augen und hörst ganz genau hin, dann kannst du ihn erzählen hören. Von Prinzessinnen, von Prinzen, von guten und von bösen Feen, aber auch von Teufeln und mächtigen Zauberern. Ja, der Märchenbaum kennt sie alle. Das erste Märchen nennt sich die Wasserfee. Es war vor langer, langer Zeit, als es noch Zauberer und Feen gab, da lebte auf einem Schloss die Prinzessin Goldhaar. Sie liebte Blumen und vor allem Rosen über alles. Allen begegnete sie mit freundlichen Worten, war hilfsbereit und immer gut gelaunt. Da ihr 21. Geburtstag bevorstand, überlegten ihre Eltern, sie zu verheiraten. So wurden Boten in alle Königreiche entsandt und die heiratsfähigen Prinzen aufs Schloss eingeladen. Was die Königsleute nicht wussten, dass sich ihre Tochter schon seit geraumer Zeit mit einem jungen, hübschen Prinzen aus dem Nachbarkönigreich traf. Ihre Liebe wurde von Mal zu Mal größer. So hatten sie sich geschworen, nie mehr voneinander zu lassen und sich immer treu zu bleiben. Wie gesagt, das wussten der König und die Königin nicht. Eines Tages beim Frühstück sprach der König zu seiner Tochter: Mein liebes Kind, du bist jetzt in dem Alter, wo wir nach einigem Gemahl für dich Ausschau halten müssen. Deshalb haben wir die heiratsfähigen Prinzen der Nachbarländer aufs Schloss eingeladen. Aber lieber Vater, warum habt ihr mich nicht vorher mit mir gesprochen? Vielleicht habe ich ja längst schon einen Gemahl ausgesucht. Alt genug bin ich ja wohl, um selbst zu entscheiden. Die Königin schaute ihre Tochter erschrocken an. Sie hatte bis jetzt geglaubt, dass ihre Tochter nur mit ihren Zofen Umgang hat. Und nun dies? Aber Prinzessin, was sagst du denn da? Schon einen ausgesucht? Das kann doch nur ein Scherz sein. Nein, nein, wir werden einen für dich aussuchen, der zu dir passt. Schließlich müssen wir ja auch darauf achten, dass er eine große Mitgift mitbringt. Du weißt doch, dass unsere Schatzkammer leer ist. Wir müssen unser Schloss instand setzen lassen und dabei kann uns nur ein reicher Prinz helfen. Dein Vater und ich haben es so beschlossen und dabei soll es auch bleiben. Ich werde keinen nehmen, nur weil er reich ist. Ich will doch auch glücklich sein. Nein, ich suche mir meinen zukünftigen Gemahl schon selbst aus. Das sollst du auch, mein Kind, versuchte der König seine Tochter zu beruhigen. Du suchst dir aus denen, die wir einladen, den aus, der dir am besten gefällt. Nur darf er halt auch reich sein. Er muss sogar reich sein. Die Prinzessin verstand ihre Eltern nicht mehr. So gierig kannten sie die beiden gar nicht. Nur weil Geld gebraucht wurde, sollte sie ihre Liebe opfern? Sie dachte gar nicht daran. Mit Tränen in den Augen rannte sie, ohne noch ein Wort zu sagen, aus dem Schloss. Ihre beiden Zofen gleich hinter ihr her. Bleibt ja, wo ihr seid und lasst mich gefälligst allein in meinem Kummer. Wenn ich euch brauche, werde ich nach euch rufen. Die Prinzessin lief zu ihrem Lieblingsplatz unten am See. Am dessen Ufer stand eine uralte Trauerweide, deren Äste wie ein Vorhang bis fast aufs Wasser reichen. Hier hatte sie sich eine Bank hinstellen lassen. Dies war ihr Platz, wenn sie traurig, aber auch wenn sie glücklich war. Den Fischen, die sich im glasklaren Wasser tummelten, vertraute sie ihre Sorgen und Gefühle an. Die konnten ihr nicht widersprechen, aber auch keine Ratschläge geben, wie sie sich zu verhalten hat. Dabei hatte sie schon oft bemerkt, dass ein silberglänzender Fisch ihr besonders zuzuhören schien, was natürlich nicht sein konnte, aber sie glaubte einfach daran. Als sie sich mit verweinten Augen auf der Bank niedersetzte und anfing, ihr trauriges Herz auszuschütten, war auch dieses Fischlein wieder da. Es schwamm nicht herum wie die anderen, nein, es schien der Prinzessin zuzuhören. Ach, liebes Fischlein, du hast es gut. Du kannst hinschwimmen, wohin du willst. Keiner macht dir Vorschriften. Du kannst bestimmt deinem Liebsten selbst auswählen. Ich soll einen zum Manne nehmen, den ich nicht kenne und nicht liebe, nur weil er reich ist. Dicke Tränen rannen ihr über die Wangen. Wie durch einen Schleier nahm sie alles um sich herum wahr und konnte sich gar nicht beruhigen. Da vernahm sie eine leise, zarte Stimme. Liebe Prinzessin Goldhaar, sei nicht traurig. Es wird alles gut werden. Glaub einfach fest daran. Erstaunt schaute sich die Prinzessin um, konnte aber niemanden sehen. Wer hat da gesprochen? Zeige dich. Wer bist du? Ich höre schon Stimmen, die es gar nicht gibt, ging es ihr durch den Kopf. Siehst du, kleines Fischlein, wie es um mich steht? Ach, könnte ich auch hinschwimmen, wohin ich möchte. Prinzessin Goldhaar, Prinzessin Goldhaar, hörte sie ihre Zofen rufen. Der Herr König, euer Vater, möchte euch sehen. Ein Gast ist eingetroffen. Kommt schnell! Ein Lächeln huschte über das Gesicht der Prinzessin. Vielleicht ist es ja ihr Prinz. Der wurde bestimmt auch eingeladen. Ja, ja, ich komme ja schon. Habt ihr den Gast schon zu Gesicht bekommen? Wie sieht er denn aus? ist es ein sehr gut aussehender, vor allem junger Prinz? Aber Prinzessin, schaut ihn euch doch selbst an. Wir haben ihn auch noch nicht gesehen. So schnell sie konnte, lief sie zum Schloss. Erst wollte sie gleich in den Thronsaal stürmen, um ihren Prinzen in die Arme zu fallen. Doch je näher sie der Tür kam, umso lauter wurde eine innere Stimme. Schau ihn dir erst einmal heimlich an. Du wirst sonst enttäuscht sein, wenn es nicht der Erwartete sein sollte. Es muss doch etwas zu bedeuten haben, dachte sie, und ihre Schritte wurden langsamer und langsamer. Ich werde ihn mir erst einmal von der Galerie aus anschauen, entschied sie und stürmte, gefolgt von ihren Zofen, die Stufen hinauf. Vorsichtig öffnete sie die Tür, um ja kein Geräusch zu machen. Gebückt schlichen die drei zur Brüstung und schauten vorsichtig nach unten, bis sie ihn sehen konnten. Ihr Herz, das ihr bis jetzt vor Freude bis zum Hals geklopft hatte, wollte mit einem Schlag aufhören zu schlagen. Eine Gestalt, groß und breitschultrig, stand vor ihren Eltern. Vor ihm eine Truhe gefüllt mit Goldmünzen und Edelsteinen. Es war nicht ihre große Liebe, die sie erwartet hatte. Wenn sie doch nur sein Gesicht sehen könnte. Als ob er es gehört hätte, schaute er sich im Saal um. Da sah sie einen Mann, der doppelt so alt war wie sie. Auf seiner rechten Wange zeichnete sich eine große Narbe ab, die sein Gesicht nicht gerade schöner aussehen ließ. Man sah es ihm an, dass er keinem Kampf aus dem Wege geht, was auch das große Schwert an seiner Hüfte zeigte. »Wird es denn noch lange dauern, bis die gnädige Prinzessin gedenkt zu erscheinen?« fragte er auf einmal und seine Stimme wurde immer lauter. »Sie wird sofort erscheinen, edler Herr«, versuchte ihn der König zu beruhigen. Ihre Gedanken überschlugen sich. Was konnte sie nur machen, um ihn nicht zu gefallen? Da fiel ihr Blick auf eine der Zofen. »Zieh schnell dein Kleid aus!« Ich werde es anziehen, wenn ich in den Thronsaal hineingehe. Aber Prinzessin, das könnt ihr doch nicht machen. Es ist nicht gerade mein schönstes Kleid und einen Fleck hat es auch schon. Red nicht so viel, zieh es aus, die Zeit drängt. In dem Kleid der Zofe sah sie wirklich nicht wie Prinzessin Goldhaar aus. Zumal sie auch noch ihre sonst so geliebten Haare zerzauste. »Da bin ich. Was gibt es denn so Wichtiges, dass ich sofort kommen soll?« »Aber Kind, wie siehst du denn aus? Wo hast du dich denn herumgetrieben? Ich muss mich ja für dich schämen.« »Aber Hoheit, das macht doch nichts«, meinte der Prinz. »Es ist mir so lieber, als wenn sie geschniegelt und gebügelt daherkäme und sich zieren würde wie ein verwöhntes Frauenzimmer. Mir gefällt sie so, wie sie ist und möchte noch einmal um ihre Hand anhalten. Da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Es geht ja schließlich um mein Leben, sagte die Prinzessin. Einige Tage Bedenkzeit brauche ich da schon noch. Damit bin ich einverstanden. Ich werde in einer Woche ihre Entscheidung entgegennehmen. Bis dahin habe ich noch einen kleinen Krieg mit meinem Nachbarn zu gewinnen. Danach wird mein Reichtum noch größer und mein Ansehen noch gewaltiger sein. Prinzessin, ihr werdet eine große und einflussreiche Königin sein. Also bis dann. Er winkte seine beiden Begleiter heran. Nehmt bis zur Entscheidung die Truhe wieder mit. Die Hoheiten haben ja gesehen, was ich an Mitgift mitbringe. Er deutete eine Verbeugung an und verließ das Schloss. Er war sich sicher, mit der Truhe voller Gold Eindruck hinterlassen zu haben. Habt ihr die volle Truhe mit den Goldstücken gesehen? Damit können wir nicht nur das Schloss renovieren, meinte der König. Und die vielen Edelsteine, was man damit alles anfangen könnte, schwärmte die Königin. Und mit so einem Rohling wollt ihr mich verkuppeln. Nur weil er stinkreich ist, soll ich ja sagen. Was aus mir wird, ist euch wohl ganz egal. Ich denke gar nicht daran, diesen aufgeblasenen gerne groß zum Mann zu nehmen. Und wenn das ganze Schloss zusammenfällt, den nehme ich auf keinen Fall. Es gibt auch noch andere. In ihrer Kammer ließ sie sich aufs Bett fallen und konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Der König und die Königin schauten sich überrascht an. Was ist denn in unsere Tochter gefahren? So ungehorsam kenne ich sie ja gar nicht, entfuhr es dem König. Sie hat doch immer gemacht, was wir von ihr verlangt haben. Na, du hättest ihr halt nicht immer alles durchgehen lassen sollen. Etwas mehr Strenge hätte nicht geschadet, entgegnete die Königin. Beide dachten noch immer an die Truhe, die noch vor wenigen Augenblicken vor ihnen stand. Golden glänzten des Königs Augen und die Königin sah schon die vielen Edelsteine an sich glitzern. Die Ankunft eines weiteren Prinzen riss sie aus ihren Träumen. Erstmal bis dahin. Nach einer Woche kommt der Prinz natürlich und will sie wieder haben. Gleichzeitig kommt aber auch ihr Liebster an. Und der Prinz, der hier, der Ältere, hat seinen Zauberer mitgebracht. Und der soll ein bisschen im Hintergrund bleiben. Und der junge Prinz und die Prinzessin treffen sich vor dem Schloss, gehen auch zu dem Lieblingsplatz hin. Und der Zauberer hinterher und hört, wie der Prinz sagt, wenn ich dich nicht kriegen kann, dann kann ich auch leben wie ein Fisch. Und das hört der Zauberer. Und was macht er? Er verzaubert ihn als Fisch. Und sie muss ihn dann wieder retten. Aber alles das soll dann in dem Märchen sein. Es gibt also, wie gesagt, 7 Märchen. Das erste, wie gesagt, heißt die Wasserfee. Der zweite, der goldene Apfel. Dritte, der versteinerte Wald. Die gestohlene Zeit, die Teufelsmühle und. Das soll es von mir gewesen sein. Dankeschön.
Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Sacher. Herr Sacher, Manfred Sacher, nicht ja. Manfred Pocher. Entschuldigung.
Ja. Haben wir noch jemanden?
Darf ich Sie bitten?
Karl Georg Gräfe.
Unser Geburtstagskind.
Ja, du hast mir einen Auftritt versaut. Ich wollte jetzt alle singen lassen. Aber das lassen wir bleiben.
Ich könnte das organisieren, ne?
Nee, lass mal.
Ja, lieber Karl Georg, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe mal wieder Gedichte. Wie immer Gedichte. Mal kürzer, mal noch kürzer. 4 Stück. Ich würde dann mit dem ersten anfangen. Es nennt sich Schreibschrift. Immer wieder fragt man mich, warum schreibst du eigentlich? Ich schreibe um des Schreibens willen, als Ausweg aus dem pomadigen Zeitgeschehen. Ich will den Scheiß schreiben, den man zitieren kann. Ich will der Zeit zeigen, dass man verlieren kann. Und am Ende dann trotzdem noch den Sieg einfährt, wenn sich nur ein Mensch, nur eine Zeile für immer merkt. Ich will keine Anerkennung im Diesseits, den Nobelpreis erst posthum erhalten, lieber auf einem miesen Trip ein Ohr verlieren und die Welt nachhaltig gestalten. Das ist vielleicht noch vermessener als nach Geld und Groupies lechzen, aber wenn ich schon zu den Menschen gehöre, dann wenigstens zu den Schlechten. Privat bin ich ja eigentlich ganz altruistisch, aber im Blog jag ich nur nach dem perfekten Schriftstück. In meiner einzigartigen Sauklaue von Schreibschrift. Egal, ob ich es zu Papier bringe, mit Kuli oder Bleistift. Mein Drang nach Perfektion in dieser Hinsicht übersteigt schon den Schreibtisch. Das meine ich wörtlich, weil beim Öffnen der Tür eine Flut von Altpapier über mich einbricht. Ist das schon manisch oder noch ein harmloser Fetisch? Ich weiß es nicht. Exhibitionist gegenüber dem Blatt, von Wut verzerrt bis weinerlich. Und so fange ich jedes Mal neu an, die Spitze des Eisbergs abzutragen. Egal ob mit Pinsel, Vorschlaghammer oder Klappspaten. Und nach Stunden mit mir allein und meinen Ansichten bin ich ausgelaugt. Von Zeit zu Zeit fühlt sich's glatt wie harte Arbeit an, auch wenn's keiner glaubt. und ich am allerwenigsten. Mit Ermüdungserscheinungen will mein Körper mir was vortäuschen. Auch ganztägig alles Erdachte zu Papier bringen, kann durchgeschriebenen Nächten nicht vorbeugen. Also warum schreibe ich eigentlich? Wirklich um des Schreibens willen? Um ein Vermächtnis zu schaffen? Oder doch nur, weil ich mir den Psychologen nicht leisten will? Wir bleiben noch zweimal ein wenig nachdenklich und dann wird es doch leichter. Widerspruch. Ich bin ziemlich jung, aber doch ganz schön alt. Ziemlich idealistisch, aber doch ganz schön abgebrüht. Ziemlich clever, aber doch ganz schön dumm. Ziemlich engagiert, aber doch ganz schön faul. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst, aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Ich halte mich für eine Schneeflocke und doch nicht für besonders. Glaub an gottgleiche Existenzen, bin doch nicht religiös. Lieb meinen Führerschein, fahr doch lieber Rad. Lieb Ordnung, räum doch nicht auf. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst, aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Ich trinke gern, bin doch lieber nüchtern. Hätt gern mehr Zeit für Freunde, bin doch lieber allein. Lieb tanzbare Musik, steh doch lieber in der Ecke. Will gesicherte Verhältnisse, bin doch lieber frei. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst, aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Ich mach gern Sport, lauf doch auf der Stelle. Steh auf freie Marktwirtschaft, will doch nicht FDP. Mir gefällt die kommunistische Idee, glaub doch nicht dran. Mag die Sonne, lieg doch lieber auf der Couch. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst, aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt.
Ja, lieber Karl Georg, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Was mir heute auffällt, bei dir ist alles ausgedruckt, nichts Handschriftliches, nichts auf die letzte Minute?
Nee, es ist erstaunlich, aber ich bin tatsächlich seit anderthalb, zwei Wochen fertig mit dem, was ich hier vortragen möchte.
Wahnsinn.
Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ja, junge Römer. Junge Römer, griechische Halbgötter, Jesus, Maria, Paul Kalkbrenner, Hartmut Medorn, Thebart van Elst, Großbauprojekte kosten jeden Tag Geld. BER in Stuttgart unter die Erde bringen, ist der erste Schritt zum Mehrgewinn. Und vom goldenen Schnitt bis zum goldenen Schuss, vom Kreuzstich bis zum verdammten Exodus. Das steckt alles von Anfang an im Leben. Sogar Nebel, vorausgesetzt, es wird rückwärts gelesen. Und wegen der Unsicherheiten packst du den Sanikasten unter den Sitz, das Klappmesser in die Jackentasche, damit du vorbereitet bist. Deswegen auch das Präser neben der Advokat im Geldbeutel. Denn wer weiß schon, wo der Abend enden sollte. Und weil morgen oder auch die nächste Stunde so ungewiss ist, wüsste ich gern, warum unter dem unbefristeten Vertrag meine Unterschrift sitzt. Dann käme ich jetzt zu meinem letzten Stückchen.
Du sollst langsamer lesen.
Ja, ich gebe mir Mühe. Es nennt sich Love Life, Liebesleben auf Deutsch, wird aber nicht schmutzig.
Das schimpft keiner.
Laterna Magica, du bist ein guter Freund seit langen Jahren. Und dafür wollte ich dir einfach nur mal Danke sagen. Viele sehen dich als plumpen Zeitvertreib. Für mich bist du der King, weil ich noch immer überzeugt bin, dass ich mit Donnie Darko zur Schule ging. Du hast mir Werte und Normen leicht verdaulich beigebracht. Hast mich geängstigt, berauscht, zum Lachen und zum Weinen gebracht. Dank dir ging ich vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie verloren. Bin mit Kevin allein zu Hause, zigmal langsam gestorben. Ich gebe zu, ich habe die ersten beiden Regeln des Fight Club mit Füßen getreten. Doch es war die richtige Vorbereitung für den Kampf an Ripleys Seite ums Überleben. Wegen dir konnte ich lange Zeit in keinen Linienbus steigen. Von unsinkbaren Hochseedampfern ganz zu schweigen. Wir gingen zusammen auf die Jagd nach einem verlorenen Schatz. Selten so gelacht, so schön hast du die Nazis zum Schmelzen gebracht. Mehr als einmal haben wir zusammen in dem Panic Room gehockt und waren 28 Tage später von den Entwicklungen geschockt. Denn wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Doch ich mach's wie Jason Bourne, der sich ja auch nie beschwerte. Denn du hast mir auch gezeigt, wie es wäre, Malkovich zu sein und an der Hand von Ghost Dog führtest du mich auf den Weg des Samurai. Trotz immer wieder überhöhten Produktionskosten hast du mir bei Kaffee und Zigaretten gezeigt, dass der Dark Knight und die Watchmen auch verarmte Kids niemals vergessen. Wann immer in der Nachbarschaft was seltsam war, wusste ich, wer zu rufen ist. Und trotzdem fuhr ich mit Jack Torrance in die Berge oder flog über das Kuckucksnest. Du hast mich Mathilda vorgestellt, meiner ersten großen Liebe. Dabei hatte meine Topfpflanze mit 12 weder Wurzelwerk noch Triebe. Seitdem hat in all den Jahren das Uhrwerk orange unabdingbar getickt. Und auch wenn ich nicht der Auserwählte bin, halte ich jedes Déjà-vu für einen Glitch. Ob meine Erinnerungen nun echt sind oder doch in einen Replikanten implementiert, wird ein Blade Runner schon rechtzeitig klären mit mir. Doch vorher schießen wir noch 12 Affen durch ein Sternentor. Mit ein wenig Glück tritt ja sogar das 5. Element hervor. Auch wenn die Lämmer vielleicht niemals Ruhe geben, kann ich immer noch Taxi fahren in New York oder eine Hausmeisterstelle anstreben am MIT. Und dann gehen wir zusammen verloren in der Übersetzung. Doch weiße Russen kann man überall kippen. Deswegen wollen wir Brügge sehen und gegen jede Regel wie ein wilder Stier das Hotel New Hampshire abfackeln. Erst stundenlang Züge glotzen und dann im Whole Train abkacken. Worauf ich hinaus will, auch wenn Khan mir die Rache kalt serviert, ob per Anhalter durch die Galaxis oder bis ans Ende der Welt, ich folge dir. Und wenn dann eines Tages der Abspann läuft, warte ich, bis alles erleuchtet ist oder zumindest, bis man auf der Suche nach Colonel Kurtz die Army schickt.
Danke. Vielen, vielen Dank, Karl Georg. Für mich jedes Mal wie so ein Comic, der durch den Kopf rauscht mit ganz vielen Bildern. Und
Betonung
dann
auf
einfach, Rauschen. Ist er jetzt schon fertig? Wo ist die Zeit hin? Ja, vielen, vielen Dank.
Jetzt,
große Überraschung.
Das wird schwierig.
Das wird schwierig.
Frau Bartsch, bitte.
Ja, Frau Bartsch, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe etwas Märchenhaftes mitgebracht. Es scheint heute üblich zu sein.
Heute geht es um Märchen, um
Pflanzen. Ja, genau. Aber es ist nicht ganz so märchenhaft. Es ist auch noch ein bisschen realistisch.
Schön.
Mobilmachung der Spielzeugveteranen. Jahrzehntelang hatte das Buch ein trauriges Dasein auf dem Spitzboden des Hauses erdulden müssen. Seine Ecken waren vom häufigen Umblättern abgegriffen. Mit Wehmut erinnerte sich das Buch an glückliche Zeiten, als es das Ein und Alles für ein 5-jähriges Mädchen war. Jetzt bedeckte eine dicke Staubschicht das Titelbild mit den beiden Heldinnen der Geschichte, Annemie und Entchenklein, samt neugeborenem Brüderchen. Was hatten die drei nicht alles erlebt, seit sie aus der großen Stadt dem kleinen Mädchen als Geschenk übergeben worden waren. Obwohl diese noch nicht lesen konnte, suchte sie immer nach Vorlesern, bis sie die Geschichte auswendig konnte. Das Buch wurde überall hin mitgenommen, besonders gern ins Bett, aber auch in die selbstgebauten Laubhütten am Gienickengraben oder auf die grünen Frühlingswiesen zum Gänsehüten. Es wurde um und um geliebt, denn das kleine Mädchen besaß nur dieses eine. Eines Tages kam die Kunde, dass ein Spielzeugtreffen stattfinden sollte. Je älter das Spielzeug war, desto höher wurde sein Ansehen eingestuft. Annemie und Entchenklein, die Heldinnen des Buches, waren sich einig. Dort gehen wir hin. Jeder sollte noch einen alten Freund mitbringen. Danach musste das Buch nicht lange suchen. Eingewickelt in einen Plastiksack hauste im Halbdunkel gleich nebenan der Kaufladen aus vergangenen Kindertagen. Er war damals das schönste Weihnachtsgeschenk, das die Tante den drei Nichten machen konnte. Zugegeben, neu war er nicht. Er musste, weil die Zeiten schlecht waren, gegen Lebensmittel eingetauscht werden. Es war nicht leicht, die Kinder einer Leipziger Familie zu überzeugen, dass sie auf den Kaufladen für immer verzichten müssten. Wollt ihr zu Weihnachten Gänsebraten oder einen Kaufladen essen? Fragte die Mutter. Da stimmte bei allen der Magen für den Braten und wir bekamen den schönsten Kaufladen der Welt. Es waren vor allem die kleinen Porzellanschildchen für Mehl, Zucker und all die anderen Dinge, die es dort zu kaufen gab. und den Laden zu etwas Besonderem machen. Auch er selbst war hoch erfreut über die Einladung. Endlich konnte man wieder einmal unter Menschen, schmunzelte der Laden vergnügt, obwohl er sich ein wenig genierte, weil ihm ein Schildchen abhanden gekommen war. Doch das Buch meinte, der Laden solle nicht so eitel sein. In anderen Familien wären sie schon längst im Sperrmüll gelandet. Im Gästezimmer, wo der kleine Paul übernachtete, wenn er bei Oma und Opa zu Besuch war, hatte es sich die ungeliebte Puppe bequem gemacht. Sie trug noch immer das gehäkelte rosa Kleid wie vor 60 Jahren. Aus ihren himmelblauen Augen schaute sie damals wie heute ein wenig einfältig in die Welt. Obwohl sie schon ziemlich alt war, konnte sie noch nicht mal Mama sagen. Und ihre langen Beine erinnerten an eine Barbie-Puppe von heute. Und außerdem schlummerte das linke Bein locker hin und her. Das Innenleben, ein Stück Gummilitze, war ausgeleiert. Tagelang ließ sie sich betteln, trotz des Schlumperbeins die Einladung zum Spielzeugtreffen anzunehmen. Insgeheim hatte sie sich vorgenommen, so lange zu jammern, bis sie einem Puppendoktor zugeführt werden würde. Eine weitere Bedingung der ungeliebten Puppe war ein warmes Vollbad und natürlich auch Kleidung nach neuester Mode. Das alles war ein raffinierter Schachzug von ihr. In Wirklichkeit fieberte sie dem Spielzeugtreffen neugierig entgegen. Eine schriftliche Einladung erhielt das Kästchen, denn seine Geschichte war schon in einem Buch erschienen und damit sozusagen öffentlich geworden. Seine Vergangenheit lag allerdings noch immer im Dunkeln. Die Besitzerin bewahrte es Jahr um Jahr in ihrer Schreibtischlade auf, aber noch immer weiß niemand, wie das seltsame Kästchen aus Russland in das kleine sächsische Dorf kam. Mit jedem Monat wird es schwerer, Licht ins Dunkel zu bringen. Das Spielzeugtreffen wäre eine gute Gelegenheit, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ich werde meine Klappe aufmachen und vom Rednerpult aus alle aufrufen, mir bei meiner Ahnenforschung zu helfen, nahm sich das Kästchen vor. In seinem Alter müsste eigentlich jedermann seinen Erzeuger kennen. Doch das war dem Kästchen bis heute nicht vergönnt. Und jetzt kommt das Treffen. Alle Vorbereitungen zum Spielzeugtreffen waren abgeschlossen. Die ungeliebte Puppe hatte alle Forderungen durchgesetzt. Der Puppendoktor hatte das Schlumperbein repariert und sie selbst stieg wie eine griechische Göttin aus dem Duftbade. Auch hatte sie ein neues Kleid bekommen. Nur, es war ein Dirndlkleid, wo sie sich doch eine Ballrobe gewünscht hatte. Das Kästchen war empört über so viel Hochmut und Undankbarkeit. Da zog sich die ungeliebte Puppe in die Sofaecke zurück und schmollte. Leise brummte sie vor sich hin: Von Mode haben die keine Ahnung. Das Kästchen war sowieso eine Frohnatur. Jetzt, kurz vor dem Fest, erreichte seine Stimmung den Höhepunkt. Entschuldigt, ich kann heute wieder mal nicht meine Klappe halten. Ich könnte den ganzen Tag singen. Aber bitte etwas leiser, liebes Kästchen, bat das Buch. Es befürchtete, dass das kleine Brüderchen von Annemie und Entchenklein nicht in den Schlaf finden könnte, wenn zum 100. Mal das Lied »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach« gesungen oder besser gesagt geklappert wurde. Das Buch hatte sowieso eine herausragende Stellung inne. Bücher machen klug, das war eine weit verbreitete Ansicht im Spielzeugland. Aber eine Frage konnte das Buch trotzdem nicht beantworten. Warum wurden die drei Helden der Geschichte nicht älter? Die beiden Mädchen gingen immer noch in den Kindergarten und das Brüderchen war in den 60 Jahren keinen Zentimeter gewachsen und nuckelte immer noch seine Milchflasche. Das Buch hatte rechtzeitig die Fahrt zum Fest organisiert. Pünktlich stand das Fahrzeug geschmückt mit Blumen und Girlanden bereit. Alle nahmen Platz. Doch weil sie nur bis 3 zählen konnten, bemerkten sie erst später, dass der Kaufladen fehlte. Teddy Brumm, der Fahrzeugführer, wendete und holte den Kaufladen ab. Der schluchzte bitterlich. Hat denn keiner daran gedacht, dass ich getragen werden muss? Ich habe leider weder Beine noch Räder. Teddy Brumm zeigte seine Muskeln und hiefte den Kaufladen auf sein Gefährt. Nun konnte es losgehen. Sie fuhren 3-mal um 5 Ecken und standen erwartungsvoll vor dem riesigen Spielzeughaus. Zum Empfang spielte eine Kapelle und jeder Gast wurde einzeln vorgestellt. Das Kästchen machte gleich Nägel mit Köpfen und verlas den Brief, den es zu Hause vorbereitet hatte und in dem es um seine Herkunft ging. Da setzte ein großes Gelächter ein. Wenn Sie wüssten, wie viele der Anwesenden hier ihre Väter nicht kennen, würden Sie staunen. Das Kästchen verstand die Welt nicht mehr und bekam seine Klappe gar nicht mehr zu. Mit einer Ente auf Rädern eröffneten beide den Tanz, wobei sie viel Beifall ernteten, als sie sich auf die Spitzen stellten und die schönsten Pirouetten drehten. Der Kaufladen scheute sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Er ließ sich vom Teddy hinter eine Säule setzen. Da fiel es nicht weiter auf, dass ihm ein Porzellanschildchen fehlte. In jedes Fach hatte er eine Flasche Bier versteckt. Zusammen mit dem Teddy langte er tüchtig zu. Um Mitternacht sangen beide lauthals ihre Lieder von früher mit neuem Text. Die Strophen endeten immer mit Bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. In diesem Moment erinnerte sich ein Mann mit Glatze an früher. Er ging dem Gesang nach und fand hinter der Säule seinen alten Kaufladen, der für einen Gänsebraten eingetauscht werden musste. Er zog seine Brieftasche hervor und blätterte mehrere Scheine auf den Tisch. Das war eine große Genugtuung für den Kaufladen und eine späte Wiedergutmachung zugleich. Der Mann mit Glatze sorgte dafür, dass der Laden wieder in einem Kinderzimmer Einzug halten konnte. Nur die aufgeputzte, ungeliebte Puppe fand keinen Anschluss. Sie schaute verbittert in die Menge und brachte kein Lächeln zustande.
Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir fertig. Sozusagen. Ich möchte mich bedanken bei allen neuen Lesern, die vorgetragen haben. Bedanken möchte ich mich bei der Frau Klofka, Herrn Klofka, dass sie uns die Räumlichkeiten wieder zur Verfügung gestellt haben. Freue mich ganz besonders, dass die Frau Klofka wieder unter uns ist, beziehungsweise dass sie heute wieder da ist und auf dem Weg der Besserung und alles Gute. Ne? Ja, zusammenfassend wollte ich nur sagen, wir hatten heute Geschichten über Märchen, Pflanzen, Bäume, übers Träumen, über Reden, über Schreiben, über Musik machen, über Katinka und von Beamten. Ja, Beamte, fällt mir ein, Wahl. Am 25. Mai ist Wahl. Also erst zur Wahl gehen, richtig wählen sozusagen, ne? Und dann herkommen, 17 Uhr zu uns zur Lesung. Vielen, vielen, vielen Dank für alle.